Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Seid ihr schon in Adventsstimmung? Also dann habt ihr gestern keine Tagesschau gesehen oder wie, ne? Also Adventsstimmung scheint ja nicht so ganz in die Zeit zu passen. Ist ja alles nicht so erfreulich, wenn man die Nachrichten so hört, oder? Wenn ich jetzt aber mal den Bibeltext von heute anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass das manche Berührungspunkte hat. Nicht nur deswegen, weil da Namen drin vorkommen von Orten, die wir auch heute in den Nachrichten manchmal hören, sondern dass das auch sehr viel mit der Situation zu tun hat, in die dieses Wort damals hineingesprochen wurde. Lesen wir mal aus Sacharja 9. Wenn man da sieht, da ist die Rede von Tyrus und von Damaskus und von Gaza und von Aschdod und Aschkelon. Es kommen bekannte Namen vor, die damals auch aktuell waren und heute wieder aktuell sind. Was ist da passiert? Also es ist eine ähnliche Situation, vielleicht wie heute die heutige Weltlage. Da gab es damals die Weltreiche, die Abfolge, da gab es erst das Babylonische Reich. Ja, wir kennen den Nebukadnezar, der also da Jerusalem erobert hat und die Israeliten danach Babel mit verschleppt hat. Danach, da kam der Lichtblick für Israel, da kamen nämlich die Perser. Und als die Perser kamen, waren die Israeliten wieder frei, denn der Perserkönig hat sie freigelassen. Da durften sie zurückkehren. Und dann gab es da in Nordgriechenland, in Mazedonien, so einen jungen Kerl namens Alexander. Und der hat innerhalb von 10 Jahren diesen Bereich hier als Weltreich erobert. In 10 Jahren. Wenn man heute manchmal sagt, oh, die Zeit, die verläuft alles so schnell, das kommt dann viel schneller vor als früher. Das war genau damals auch. Normalerweise hat so ein Weltreich 50 Jahre gebraucht, um sich auszubreiten. Und der hat es in 10 geschafft. Und hat sich dann wahrscheinlich da irgendwo in Indien Malaria eingefangen und ist dann irgendwo daran gestorben. Nach dem Tod von Alexander, sogenannter Alexander der Große, ist dieses Weltreich ziemlich schnell zerfallen. An seine Nachfolger. Die haben sich da nämlich wieder die Köpfe eingeschlagen. Sie wurden sich nicht einig, ja? Und dann gab es ständig diese Kämpfe hin und her. Und hinein in diese Situation ist der Bibeltext heute. Da heißt es nämlich: Freu dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen, die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Hinein in eine Situation, wo die Leute sich Frieden gewünscht haben. Wo alle gedacht haben, wann kommt endlich einer, dass diese Kriege aufhören. Ständig irgendein Neuer, der wieder uns durch den Vorgarten latscht und das Land erobern will. Wann passiert es endlich, dass Frieden ist, dass dort einer den Frieden uns bringt? In Israel, die glorreiche Vergangenheit, die lag lange zurück. Mit David und Salomo, das kannte man bloß noch aus den Geschichtsbüchern. Das war lange vorbei. Die Rückkehr nach Jerusalem, der Aufbau des Tempels, der Aufbau der Stadtmauer unter Nehemia, das war auch inzwischen erledigt. Und man hatte wieder einigermaßen geordnetes Leben. Die Zerstörung nach dem Exil, das ist wie so Deutschland nach 1945, da wurde wieder manches aufgebaut und man war froh, dass dann irgendwo wieder normale Verhältnisse einkehrten. Aber dann gab es die Veränderungen, die Schlag auf Schlag folgten. Ständig wieder irgendein Neuer, der dann durchkam und Krieg führen wollte. Die Sehnsucht nach Frieden war da. Leben in Erwartung, das ist Advent. Sehnsucht nach Frieden haben wir heute auch. Und jetzt feiern wir Advent und sagen, wer bringt denn jetzt die Lösung? Wer bringt denn Frieden? Wer führt uns aus der Sackgasse heraus? Sachaja kündigt an, da ist einer, freu dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter ist er und siegreich, ein Retter. Advent heißt, wir stellen uns darauf ein, dass dieser Retter kommt. Wir stellen uns darauf ein, dass da wirklich einer Frieden bringt. Aber was ist das? Und einige Beobachtungen jetzt an diesem bekannten Kapitel hier aus Sacharja 9. Gott sagt nicht, ich schicke mein Heer und das sollen meine Engel sollen es richten. Gott sagt, ich mache das selbst. Ich mache mich auf den Weg. Und dann macht sich Gott auf den Weg. Und wir feiern Advent, weil wir wissen, Gott hat sich auf den Weg gemacht. Er hat sich als Kind in eine Futterkrippe legen lassen. Er hat nicht einen anderen geschickt und hat gesagt, mach mal, ich komme dann vorbei, wenn es erledigt ist. Er lässt sich selber dort hineinlegen. Er selbst wird Mensch. Gott sagt, ich komme selbst, ich kümmere mich selbst darum. Sieh, dein König kommt zu dir. Das steht über diesen Sonntag. Sieh, dein König kommt zu dir. Er schickt nicht ein Rezept vorbei und sagt, macht mal. Er schickt nicht ein schlaues Buch und sagt, wenn ihr das befolgt, dann gibt's Frieden. Er sagt, ich komme selbst. Er bringt nicht die 47. Theorie, wie es klappen könnte, sondern er ist gerecht. Was heißt das, gerecht? Heute Morgen so ein Zitat gehört, da sagte jemand, Frieden beginnt immer mit Gerechtigkeit. Und Gott sagt, ich komme selbst und ich bin gerecht. Nun wissen wir aber aus dem Alten Testament schon, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht nur darin besteht, dass Gott ein gerechter Richter ist, der unbestechlich ist, der nicht sagt, oh, das ist mein Liebling, der kommt durch. Gott ist nicht nur gerecht in dem Sinne, wie wir das Wort gebrauchen, sondern Gerechtigkeit Gottes heißt immer, dass Gott sagt, ich bringe euch zurecht. Gerechtigkeit Gottes heißt immer, Gott ist gerecht und er macht gerecht. Er ist gerecht, dieser König, der kommt, er ist gerecht. Und er gibt uns Anteil an seiner Gerechtigkeit. Er bringt uns zurecht. Das ist Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Das kündigt Sacharja hier an. Und er ist gerecht, er bringt zurecht. Und das andere, er kommt siegreich. Eigentlich steht im Hebräischen da, er kommt siegreich. Das heißt, er hat nicht bloß ein paar gute Ideen und sagt, so müsste es gehen. Gibt ja heute viele Leute, die sagen, ja, ich habe eine Idee, so müsste es gehen. Sondern er hat die Macht, es durchzusetzen. Er hat den Willen und die Macht, es durchzusetzen. Er hat die Kraft, für Gerechtigkeit zu sorgen. Interessant ist, dass die griechische Übersetzung des Alten Testaments hier an dem Punkt dann übersetzt, er ist gerecht und er ist ein Retter. Interessant, im Hebräischen steht, er ist siegreich und im Griechischen steht, er ist der Retter. Nur dann kann jemand retten, wenn er nicht bloß eine gute Idee hat, sondern wenn er auch die Kraft hat, es durchzusetzen. Er ist gerecht und er ist ein Retter. Er kommt als der, der wirklich uns zurechtbringen kann und will. Und jetzt passiert es, dass es heißt, der Retter, der erscheint aber merkwürdigerweise arm und demütig. Es kommt ein König und dieser König, der reitet auf einem Esel. Er reitet nicht wie Alexander der Große auf einem Schlachtross in die Schlacht. Und zeigt allen, wer der Stärkste ist. Er reitet auf einem Esel. Und das heißt zunächst mal, er stellt sich auf die Seite der Schwachen. Gott steht auf der Seite der Schwachen. Er sagt nicht, werdet erstmal stark, dann können wir miteinander reden. Gott stellt sich zu den Schwachen und er selber wird scheinbar schwach und machtlos. Er reitet auf einem jungen Esel. Ein junger Esel, und in Matthäus 21 lesen wir, dass der noch geliehen war. Der gehörte ihm noch nicht mal. Er reitet auf einem Esel und er bezwingt nicht durch Macht, sondern er erscheint arm und demütig. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Gott sich deswegen klein macht, damit er uns nicht einschüchtert, damit wir nicht vor Angst vergehen, damit wir uns nicht verstecken müssen? Oder bedeutet es noch mehr? Er kommt vor allem nicht, um zu unterwerfen. Jemand, der kommt und mit großer Macht andere in sein Gebiet zwingt und unter seine Gesetze zwingt, wird die anderen nicht gewinnen. Sondern er kommt, um nicht zu siegen, zu besiegen, er kommt, um zu gewinnen. Und zwar Menschen zu gewinnen. Um dauerhaften Frieden zu erreichen, muss man Menschen gewinnen. Und Gott kommt nicht, um jetzt uns zu zwingen und zu sagen, jetzt zeige ich euch mal, jetzt haue ich mit Eisenbahnschienen dazwischen, um mir Respekt zu verschaffen, sondern Gott kommt arm und demütig und sagt, ich will euch gewinnen. Gott macht sich schwach, Gott lädt sich unsere Schuld auf, Gott trägt unsere Schuld, weil er unser Herz gewinnen will. Und das bedeutet ja auch, wenn wir heute das Evangelium weitersagen, dann werden wir nicht dadurch erfolgreich sein, dass wir die anderen mit unseren klugen Argumenten in die Knie zwingen. Dann werden wir sie nicht dadurch gewinnen, dass wir sie mit unserem Programm erdrücken und ihnen zeigen, wie toll wir als Gemeinde sind und dass sie irgendwo sprachlos dastehen und nichts mehr drauf wissen. Sondern dass wir es machen wie Gott, das Herz gewinnen. Gott sagt, ich komme nicht, um euch zu besiegen, ich komme, um euch zu gewinnen. Dieser König, dieser mächtige König, der alle Macht hat, macht sich klein, um uns zu gewinnen. Und so schreibt ja dann Paulus auch an die Korinther, er macht uns zu Botschaftern an Christi Stadt. Und was sollen die tun, diese Botschafter? Auf einem roten Teppich marschieren, mit der Staatskarosse vorfahren und mit Polizeimacht drohen, wenn ihr nicht spurt? Nein. Und da sagt er, und wir bitten an Christi Statt, lass dich mit Gott versöhnen. Der Botschafter kommt als Bittsteller und sagt, lass dich doch bitte versöhnen. Es ist revolutionär, es ist unglaublich, was uns hier geschildert wird. Der König kommt, der rechtmäßige Herr, der alle Macht hat, der siegreich ist. Und dieser König macht sich klein, arm und demütig, reitet auf einem Esel und sagt, darf ich euch helfen? Wahnsinn. Und genau das ist das Evangelium. Gott macht sich klein, um uns zu gewinnen. Dann heißt es, er wird den Völkern den Frieden zusprechen. Ja, Friede wird nicht verordnet. Frieden wird zugesprochen. Und auf einmal denken wir dran, wie Jesus immer wieder auftritt, wie er seinen Jüngern begegnet, wie er den Menschen begegnet, wie er nach seiner Auferstehung uns begegnet. Und was ist immer sein erstes Wort? Friede mit euch. Er wird kommen und uns den Frieden zusprechen. Und da heißt es, er wird den Völkern den Frieden zusprechen. Friede kommt dann, wenn Jesus ihn uns zuspricht. Jetzt sagt natürlich manch einer, kann denn das gelingen? Kann das denn gut gehen? Nun, wir merken ja, und das ist die unangenehme Erfahrung der letzten 2-3 Jahre, dass in dieser Welt es offensichtlich nicht funktioniert. Ne? Dass in dieser Welt leider auch Rüstung und Waffen und so weiter nötig sind. Und das fragt man natürlich, kann das gelingen? Auf den ersten Blick scheint hier auch Jesus erstmal zu scheitern. Wir denken bei diesem Abschnitt aus Sacharja 9 natürlich unweigerlich an den Bericht aus Matthäus 21. wo Jesus genau das tut, wo es dann heißt, Jesus reitet, er leiht sich dann diesen Esel aus, schickt die Jünger los und sagt, und dann reitet Jesus in Jerusalem ein. Und dann heißt es, das hat Jesus ganz bewusst gemacht, um diese Vorhersage aus Sacharja 9 zu erfüllen. Und dann reitet Jesus auf diesem geliehenen Esel in Jerusalem ein. Und dann heißt es, dass seine Jünger, seine Anhänger, die mitkommen, die jubeln ihm zu. Und was hat die Stadt Jerusalem gemacht? Haben sich gefragt, wer ist denn das? Sie haben sich gewundert und haben gesagt, wer ist denn das? Muss man den kennen? Der König kommt, reitet, genau wie Sacharja es angekündigt hat, in Jerusalem ein und die sagen, wer ist denn das? Seine Anhänger, die jubeln ihm zu. Und die Schriftgelehrten sagen zu Jesus, hey, bring mal deine Jünger zum Schweigen. Merkst du nicht, was die da sagen? Sorg dafür, dass sie ruhig sind. Keine Ahnung davon zu sagen, ja, wir nehmen ihn als König an. Und doch passiert hier etwas ganz Erstaunliches. Da kommt nämlich tatsächlich dieser König. Da kommt Jesus als Herrscher, als König, er macht sich arm und klein und es geht so weit, dass er sich unsere Sünde aufladen lässt, dass er sich gefangen nehmen lässt, dass er sich auspeitschen lässt, dass er sich kreuzigen lässt und dass er ins Grab gelegt wird, um uns diesen Frieden mit Gott zu bringen. Und dann passiert nach seiner Auferstehung, passiert doch was Merkwürdiges, etwas Erstaunliches, was keiner erwartet hätte. Dann breitet sich dieses Evangelium aus. Und dann ist ein römisches Reich, das stellt sich dagegen und sagt, das wollen wir nicht. Und das müssen wir verhindern, auf jeden Preis. Und dann müssen wir die Christen in die Arena sperren und den Raubtieren vorwerfen und müssen ihnen verbieten, diesen Christus anzubeten. Ja, dann hat es 3,5 Jahrhunderte gedauert und da war das Römische Reich am Ende und nicht die Gemeinde. Und bis heute breitet sich diese Siegesbotschaft weltweit aus. Es gibt kaum noch einen Winkel auf der Erde, wo nicht Menschen von diesem Evangelium erfasst werden. Und wenn wir in Deutschland sagen, auch die Menschen wollen das Evangelium nicht mehr hören, dann kommen jetzt inzwischen Missionare aus allen Teilen der Welt nach Deutschland und sagen, können wir euch helfen zu evangelisieren, ja? Sie kommen und sagen, können wir euch helfen, ihr habt es vergessen, wie es geht. Wir dürfen euch ein bisschen unterstützen. Von überall kommen Botschaften, dass Menschen von diesem Sieger besiegt wurden. Aber nicht von seiner Macht, nicht von seinem Glanz, nicht von seiner beeindruckenden Größe. Die ist auch da, aber wir sind überwunden von seiner Liebe, dass er sich klein macht. Und so breitet sich das Evangelium aus bis heute. Das Evangelium läuft um die Welt. Das ist Advent. Advent heißt, wir wissen, dass das Evangelium siegen wird. Wir wissen, dass der König siegreich ist und dass er kommt. Auch wenn er nicht so kommt, wie es damals alle erwartet haben. Aber wir wissen, dass eines Tages sein Sieg außer Frage stehen wird. Eines Tages werden alle sich vor ihm beugen. Alle werden ihn anerkennen. Alle werden sagen, oh, ich habe dich nicht anerkannt, leider jetzt zu spät. Und die anderen werden sagen, gut, dass du dich mir gezeigt hast. Gut, dass ich das Evangelium damals schon verstehen durfte. Gut, dass ich dich, Herr, schon lange kenne. Dass du als mein Retter und mein König kommst. Advent heißt, wir sind zukunftsorientiert. Wir blicken voraus. Wir nehmen heute schon im Glauben vorweg, was am Ende alle anerkennen werden. Sieh, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter ist er. Einer, der siegt. Einer, der sich durchsetzt. Einer, der Menschen gewinnt. Ein Retter.